Willkommen zum Tamawong Podcast. Wir sind Andreas Kühne
und Felix Fechner.
Wir leiten die Tamawong Schulen in Neustrelitz seit 1990
und in Rostock seit 2011. In unseren Schulen beschäftigen wir uns mit klassischem Kung Fu als gesunde Lebensweise in der heutigen Zeit.
Dazu gehören chinesische Medizin, Selbstverteidigung, Qigong, Ernährungslehre, Heilkräuter, Meditation und Tuina.
In diesem Podcast möchten wir unsere Konzepte und Erfahrungen mit euch teilen
und euch hoffentlich inspirieren.
Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge vom Tamawong Podcast. Und die Folge heute lautet Das Kung-Fu der Emotionen. Das ist immer wieder ein spannendes Thema und gerade aktuell haben wir nochmal die vier groben Wörter Körper, Geist, Emotion und auch das Denken nochmal zusammengebracht oder auch mitbekommen, dass es manchmal schwer ist, das irgendwie zu einem sinnvollen Gesamtgefüge zusammenzubringen. Und wir nehmen uns das jetzt einfach mal raus, da unsere Sicht nochmal ein bisschen näher zu erläutern, wie unsere Herangehensweise nach der taoistischen Sichtweise aussehen kann und wie uns das ganz praktisch im Training, aber auch so im Alltag irgendwie helfen kann.
Ja, hallo, freue mich auch auf das Thema. Das kommt ja bei uns in unseren Kursen immer irgendwie viel vor, aus allen möglichen Winkeln. Und wir haben ja natürlich da, das ist ein schönes Thema, weil man auch wieder die verschiedenen philosophischen Hintergründe da beleuchten kann. Wir haben in unserer, sag ich mal so, abendländischen westlichen Tradition halt, haben wir so traditionell eigentlich dieses Trennung Geist und Körper. Also wir haben da mehr so, dass man den Körper als die eine Sache versteht und gibt es noch den Geist und dann kommen die dann irgendwie zusammen und so. Das haben wir auch, das haben wir ja nicht nur in der traditionellen Kultur ganz tief stecken, sondern das haben wir auch in der modernen, auch in der Popkultur ganz viel. Ne, Felix, mir fällt da mal ein, so Geschichten mit, wo Leute dann so ihr Bewusstsein austauschen durch irgendeine Maschine und dann ist plötzlich der eine der und der andere oder irgendwie man will sein Bewusstsein irgendwo runterladen oder sowas. Also es gibt ja immer wieder so Gedankenspielereien, dass man so diesen Geist, so dieses Bewusstsein, so diese Persönlichkeit von dem Körper so lösen könnte oder eben so oder gar tauschen könnte oder ja auch sowas, dass, ne, dass man das so in einem oder im falschen Körper wohnt oder sowas. Ne? Sowas gibt es ja alles. Und da hat ja diese asiatische Philosophie oder diese daoistische Philosophie eigentlich eine Sichtweise draus und da kommen wir irgendwie nicht dran vorbei, dass wir dann wieder unser Grundkonzept nochmal rausholen müssen. Und da gibt es ja dieses, das ist ja dieses, ja, dieses Yin-Yang-Konzept, nicht? Ne? Was wir, und im Grunde, dieses Yin-Yang-Konzept, sagen wir ja immer, ist ja eigentlich, die Begriffe sind ja relativ frisch, so jetzt mal jetzt in den tausend von Jahren gedacht, sondern dahinter steckt ja eigentlich, das sind die Symbole und dieses Yin-Zeichen ist ja so ein unterbrochener Strich, ne? Und dieses Yang-Zeichen ist ja so ein nicht unterbrochener Strich. Und die eigentliche Bedeutung ist ja, dass eben dieser unterbrochene Strich, Yin, symbolisiert eigentlich Trennung. Und der nicht unterbrochene Strich symbolisiert Nicht-Trennung. Ich glaube, das haben wir letztes Mal auch gerade drüber gesprochen, oder Felix? Da haben wir doch nochmal drüber
gesprochen. Ja, wir haben auch immer gesagt, dass Verbindung und Nicht-Trennung, dass wir da so uns vom Wording her so ein bisschen neu ausgerichtet haben. Dass alles eben getrennt und verbunden ist. Das ist so das Landläufige, was wir so benutzt haben. Und dann haben wir aber gesagt, dass es ja auch so ein aktiver Prozess ist und dass wir dann sagen, okay, wir sind aber auch immer schon quasi verbunden und das drücken wir aus. Wir sind eben auch halt nicht getrennt.
Da haben wir, wer da nochmal Interesse dran hat, kann ja die Folge davor, glaube ich, das war die. Nee.
Ich glaube, das war noch davor, ne?
Noch eine davor, glaube ich sogar. Also auf jeden Fall die nochmal sich anhören, gerne. Aber was wir gerade da versucht haben zu erklären und was wir heute dann auch nochmal kurz erwähnen müssen, ist halt, dass wir diese, du hast gerade gesagt, diese, dass wir landläufig Trennung und Verbindung benutzen, aber da kann man fehllaufen, weil es gibt ja ganz viele Verbindungen, wie zum Beispiel die Verbindung zum Beispiel von zwei Zahnrädern in der Taschenuhr, das Beispiel sagen wir immer oft, dass diese Art der Verbindung basiert aber auf einer höheren Stabilität der Trennung der Zahnräder voneinander. Und dann können sie erst diese Verbindung eingehen. Da gibt es also eine Stabilitätshierarchie. Und wenn wir von Yin-Yang reden und von Trennung, da nutzen wir dann den Begriff für Yang Nicht-Trennung, weil es da um die Ebene geht, nicht wo dann eine Verbindung entsteht auf der Basis der stabileren Trennung, sondern die Ebene, wo diese Trennung auch gleichzeitig nicht besteht, also die, sozusagen die Relativierung der Trennung, das ist die Nichttrennung. Das klingt ein bisschen geschrubbelt, aber das ist eigentlich genauso, wie wir es jetzt gerade gesagt haben.
Das klingt voll so. Ich habe mir gerade so vorgestellt, da kommt jemand aus Versehen in diesen Podcast und hört sich so die ersten Minuten an und denkt, okay, absolute Nerds, was das so angeht. Wobei es
Oder
natürlich
Quatsch alles, genau.
Möglicherweise auch das, ja. Aber das ist ja so diese, die Basis von unserem Konzept und da sind wir, glaube ich, gerade sehr doll und tief reingesprungen, um das so zu erklären. Gleichzeitig ist es diese Art von Denken eben ja wirklich der Punkt, aus dem alles andere dann so ein bisschen entspringt, ne? Also unsere, die fünf Wandlungsphasen, wenn, aber auch wie wir einen Schlag erklären, wie wir Atmung erklären, all das. Und diese Gleichzeitigkeit von Trennung und Nichttrennung ist eben für uns eben nochmal wichtig zu erwähnen an der Stelle. Vielleicht müssen wir jetzt nicht den ganzen Weg und mit allen möglichen Erkenntnisbeweisen dann nochmal durchgehen. Aber es ist eben wichtig, nochmal das zumindest anzuzeigen, weil dann können wir jetzt wieder bewusst auch mit den Begrifflichkeiten Körper und Geist arbeiten, weil das dann eben einfach eine Strategie ist und eine Möglichkeit ist, damit im Alltag praktisch zu arbeiten. Und wenn ich mir unseren Slogan angucke, ne, dass der Gesunderhaltung, Entwicklung, Schutz von Körper und Geist, wenn wir das ja sehen, dann benutzen wir das ja auch dort, weil es eben auch etwas in uns zum Klingen bringt. Aber wir wollen das eben richtig verantworten und verorten, indem wir darauf hinweisen, dass das eben nicht zwei verschiedene Dinge sind.
Und ja, genau. Und für alle, die jetzt tatsächlich das erste Mal unseren Podcast vielleicht hören und jetzt so reingeplaut sind, dann können wir nochmal sagen, ja, das ist natürlich ein Thema, was irgendwie ein bisschen komisch klingt dann für Anfang, aber ich hoffe, ihr haltet durch und hört ein bisschen länger zu. Aber das vereinfacht gesagt mit dieser Trennung und Nichttrennungsnummer, das ist so ein bisschen, wenn man das jetzt mal so mit westlichen Sachen ausdrücken wollte, was manchmal leichter ist als Zugang, dann das ist das, was wir in der westlichen Kultur uns erarbeitet haben, was wir dann so Relativität genannt haben. Also das ging ja so schrittweise, ne? Dass man so schrittweise die Physik, die man weiterentwickelt hat, wo man ja erstmal mehr so eine Objektivität herausgearbeitet hat und dann nach und nach diese Objektivitäten immer mehr relativiert hat, also Einstein und Heisenberg und so weiter, Hawkins, also es gibt immer da eben auch westliche Begriffe für, aber das ist eigentlich, worum es geht, dass Dinge, die existieren und die man ja durch ihre Trennung oder Differenzierung zu anderen Dingen auch darüber beschreiben könnte, dass diese Trennung eben nie absolut sind und damit sind eben Dinge, die existieren, auch nie absolut in sich selbst, sondern immer relativ. Das heißt, sie sind immer, alles ist eigentlich abhängig von Beziehungen und von Wechselwirkungen von Beziehungen und deswegen ist alles irgendwie im Fluss und diese Idee, dass alles im Fluss ist, in der Transformation ist, ergibt sich aus dieser Denkweise der Nicht-Absolutheit von der Objektivität. Also das ist eigentlich, was dahinter steckt. Und wer da ein bisschen reingucken will, kann sich da ja noch mit beschäftigen. Aber das brauchen wir halt, wenn wir diese Thematik aus dieser, ich sag jetzt mal, chinesischen, Kung-Fu, daoistischen Sicht aufbröseln wollen. Und Felix, du hast eben gerade gesagt, dass in unserem Slogan das ja steckt. Und das ist natürlich, das machen wir natürlich, weil wir natürlich Begriffe verwenden müssen, damit Leute sich angesprochen fühlen. Deswegen sagen wir halt, ja, Entwicklung von Körper und Geist. Ja, aber wir wollen halt, das erklären wir dann ja auch in den Kursen, dass es eigentlich eben nicht zwei Dinge sind, gibt nicht den Geist alleine für sich und dann den Körper und dann arbeiten die zusammen, sondern es ist praktisch dasselbe Ding, aber es hat halt zwei Aspekte oder auch noch mehr. Das ist einfach, dass man, was man daran als Attribute oder als Qualitäten darstellen will. Und dazu braucht man halt verschiedene Begriffe. Begriffe sind ja auch da, um sozusagen bestimmte Qualitäten oder Facetten darzustellen. Aber was uns halt wichtig ist, ist halt dieses Konzept, dass wir sagen, Geist und Körper sind also nicht zwei verschiedene Sachen, die zusammenarbeiten, sondern es ist eine Sache, die diese Gleichzeitigkeit wieder ausmacht, wie was wir bei Yin und Yang meinen, dass also ein Yin, also ein Trennungsaspekt, nie absolut ist, sondern auch immer nicht getrennt ist und ein Nicht-Trennungsaspekt nie absolut nicht getrennt, sondern auch getrennt ist. Und das führt dann zu dem Begriff allgemein, den wir dann nennen dafür allgemeiner Sein- und Nichtseinsbegriff. Und da haben wir auch diesen Gleichzeitigkeitsgedanken, dass wir sagen, jedes Sein existiert nie absolut, sondern es hat auch immer Nichtseinscharakter. Und jedes Nichtsein ist nicht absolut, hat also auch immer Seinscharakter. Und dadurch entsteht halt, oder dadurch existiert Wandlung. Und das drückt man über diese Yin-Yang-Symbolik aus.
Ja, so. Also wenn wir das mal so sacken lassen würden, jetzt stellen wir uns mal vor, jetzt haben wir das so ein bisschen durchgekaut und monatelang sind verstrichen. Wir konnten das so ein bisschen tiefer dann eindringen lassen. Und das ist harter Tobak, finde ich. Weil diese, wenn wir die Konsequenzen aus dieser Erkenntnis herausziehen, in jeden Bereich, wie alle, keine Ahnung, ich sitze hier gerade in meinem Arbeitszimmer, wie ich meine Wohnung einrichte, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich mit mir umgehe, wie ich esse, wie ich denke, wie ich mich bewege, das fließt ja alles da hinein. Also theoretisch hätten wir da die Möglichkeit, von einem Flickenteppich, den wir ganz oft ja auch haben, so wie wir glauben, dass wir bestimmte Sachen im Alltag betrachten und bewerten, dann hätten wir hier die Möglichkeit, einen halbwegs stimmigen Teppich irgendwie zu erstellen, der quasi die Grundlage für so vieles andere dann da ist. Und jetzt
Wir
versuchen wir
können ja mal
mal.
so ein,
Ja, mach mal.
wir können ja mal so ein Gedankenspiel nochmal machen, ne? Damit man das vielleicht ein bisschen leichter macht. Jetzt mit diesem Körper-Geist ist dasselbe Ding oder ist eins. Uns geht es halt darum, dass es nicht eins ist, bestehend aus zwei Teilen, so Zusammengehörigkeit, ne? So untrennbar so, sondern es ist gar nicht erst getrennt. Das ist der Punkt. Und vielleicht hilft das, wenn man zum Beispiel so Gedankenspiele macht. Wir zum Beispiel, wir benutzen ja manchmal so Sachen, dass wir sagen, es gibt zum Beispiel Sachen ohne Körper. Also ich sag mal so ein Gespenst. Gespenst gilt ja so als körperloses Wesen so. Ich glaube, das Beispiel haben wir auch schon mal irgendwann gemacht, ne? Daran kann man das mal schön erklären, weil natürlich ist, wenn ich jetzt ein Gespenst hätte, ne, dann, indem man sagen kann, aber wie gesagt, da ist das Gespenst, damit habe ich es ja schon wieder differenziert. Aber ich sage, da ist das Gespenst, da ist es nicht. Ja, also indem ich identifiziere oder differenziere von was es nicht ist, dadurch ist es auch wieder körperlich. Also was wir chinesisch mit körperlich meinen, ist der Aspekt einer relativ stabilen Abgrenzung. Und das
Das
hat
verstehe.
natürlich verschiedene Stabilitätsebenen, ne? Es gibt also Dinge, die sind stabiler abgegrenzt oder weniger stabil abgegrenzt. Und wir als Mensch sind auch, haben auch ganz verschiedene Ebenen von Stabilitäten. Also bestimmte Stabilitäten sind sehr stabil abgegrenzt und andere weniger. Also unsere, sagen wir mal, Knochen sind recht stabil abgegrenzt, sagen wir mal, um es als Bildbeispiel. Aber vielleicht zum Beispiel meine Haut ist weniger stabil abgegrenzt, die kann sich schneller regenerieren, ist halt da ein bisschen dynamischer. Nur mal so als Beispiel.
Ja, also dieses, wie lösen wir uns oder wie grenzen wir uns irgendwie punktuell aus dieser, also aus diesem auch nicht getrennten dann eben heraus, so ein Stück weit.
Ja, eben. Und das ist, hat verschiedene Stabilitäten, ne? Weil es ja sowieso in Transformation ist. Und wir sagen halt chinesisch immer, jedes System, egal was, ob jetzt Mensch oder eine Pflanze oder so, alle Systeme müssen, damit sie existieren können, drei Punkte erfüllen. Also sie müssen eine relative Stabilität haben in ihrer Abgrenzung. Gleichzeitig aber brauchen sie wieder auch eine relative Stabilität in ihrer Nichtabgrenzung. Dadurch entsteht dann Wandlung. Und das sind die drei Sachen. Also es muss Abgrenzung haben, Nichtabgrenzung erfüllen und dadurch ist das System in Wandlung. Diese drei Aspekte beschreibt jedes System. Und wir benutzen halt diese Begriffe Körperlichkeit. Wir, ne, jetzt aus unserer Sicht, ist das ein Begriff für diese Abgrenzungsmanifestation, sage ich es mal so, ne? Also das, was sich an Abgrenzung manifestiert. Und wir benutzen den Begriff Geistigkeit für die Wandlungsaktivität mit einer spezifischen Richtung. Ja, und gleichzeitig ist eben, das ist ja so ein bisschen das, der Punkt, dass wir einerseits bei diesen Wandlungsaktivitäten ja reagieren. Also weil unsere, wenn wir sagen, uns diese Konstellation von Trennung und Nichttrennung ist nicht irgendwie absolut, sondern ist in Wandlung und die Umgebung ist ja auch irgendwie in Wandlung, also reagiert ständig alles auf alles. Und alleine schon, wenn ich mich zum Beispiel hinsetze, dann irgendwann muss ich wieder aufstehen, weil vielleicht der Hintern wehtut. Oder wenn ich irgendwie in der Sonne stehe, wird mir irgendwann zu warm, dann gehe ich irgendwie weg, gehe ich in den Schatten. Also wir reagieren ja immer zu und justieren damit unsere Beziehung zur Umwelt. Und diese Wahrnehmung der Justierungsnotwendigkeit, das sagen wir, sind Emotionen. Also Emotionen sind die Wahrnehmung oder anders ausgedrückt, die Emotion ist der Ausdruck der Justierungsnotwendigkeit unseres relativen stabilen Systems in Bezug zur Umwelt.
Und das könnte jetzt so ein Slogan auf so einem Yogi-Tee-Spruch sein.
Genau.
Ja, aber ich finde, du hast es sehr, sehr umfassend, also so sehr genau beschrieben, ohne das Wort Bedürfnis mal zu nehmen. Du hast jetzt Notwendigkeiten genommen. Ich habe auch gerade überlegt, wie Notwendigkeit, das ist, Bedürfnis klingt so wie ausgesucht.
Ja,
Aber
genau.
die Notwendigkeit klingt irgendwie, das ergibt sich halt einfach so aus dem natürlichen Sein heraus. Wobei ich Bedürfnis irgendwie dann teilweise auch gut finde, aber damit meine ich eher so, wie du eine Notwendigkeit auch ja gerade benutzt hast.
Das Gute ist, dass du das unterscheidest, ne? Da kann man das kann man auch so auf andere Ebenen bringen nochmal, ne? Wenn man möchte, ne? Aber ich glaube, das ist cool, dass du das nochmal so rausgearbeitet hast, weil wir betonen ja immer, dass diese ganze chinesische Medizin, Kung Fu im Grunde ja eine Natürlichkeit versucht herauszuarbeiten und zuzulassen, ne? Das ist ja so der Gedanke. Und dass eben Dinge, die notwendig sind, damit sozusagen die Transformation nicht stagniert. Also wir sagen ja mal, dass Stagnation ist eigentlich das, also disharmonische Stagnation ist das Unnatürliche, wenn man so will. Und Transformation, Wandlung ist eigentlich das Natürliche an sich, egal in welchem Tempo oder so. Und deswegen ist das Wort notwendig vielleicht ganz sinnvoll irgendwie.
Ich habe auch gerade überlegt, wenn ich jetzt zu lange in der Sonne stehe, dann ergibt sich ja auf jeden Fall in mir diese Notwendigkeit, ich möchte da raus, es ist zu warm. Oder ich habe Durst oder ich möchte den Schatten. Ich möchte quasi mich diesem Dollen ausgesetzt sein, diesem verbunden sein oder nicht getrennt sein zur Umgebung. Da möchte ich mich quasi so ein bisschen rausbewegen von. Und wenn ich das aber nicht tue, also wenn ich quasi die notwendig länger als nötig in dieser Notwendigkeit drin bleibe, dann ergibt sich vielleicht ein Problem.
Ja. Und wenn ich dann so, dann und ein Problem, beziehungsweise eine Veränderung, und je nachdem, wie meine eigene wirkliche, sag mal, Konstitution ist, was, Konstitution ist ja eigentlich eine, ist ja unsere, wir nennen das dann auch Jing-Ebene, ne, aber will ich nicht noch mehr Wörter reinbringen, also unsere Konstitution ist so unsere stabilste Trennungs- und Nicht-Trennungskonstellation mit der Umwelt. Und je nachdem, also wie unsere Konstitution ist, ist uns das, ist dann diese Veränderung mit dem zu lange, was du gesagt hast, dann für uns eben angenehm oder nicht? Ne? Das ist der Punkt. Deswegen ist, haben wir mal gesagt, ist praktisch dann, irgendwann ist es für mich dann zu heiß oder zu kalt. Aber, und ich kann mich halt nicht unendlich sozusagen anpassen, weil dann verliere ich halt diese Konstitution. Ne? Und solange ich halt eine bestimmte Stabilität von Konstitution haben will und damit ein Ich-Bewusstsein habe, gibt es halt Dinge, die sind zu kalt oder zu heiß.
Wollen wir denn jetzt schon den Spruch machen oder den Sprung machen zu, wenn ich mich zu lange quasi abgegrenzt habe, wie beispielsweise nach dem Schlafen oder nach, keine Ahnung, ist zu kalt, dass ich mich ja bewusst in einem, also dass ich diese Stabilität verändern möchte. Das nennen wir ja dann Vergehen. Also, und genauso das Gegenstück, wenn ich dann eben zu offen dann irgendwie war oder zu nicht getrennt irgendwie war, dann habe ich natürlich aus, weil ich ja meine Stabilität erhalten möchte, auch ein Stück weit, auch wenn, ja, diese relative Stabilität, dann ist dieses Rausgehen quasi daraus, sich abgrenzen, wieder zurück. Also wie ich gehe morgens aus dem Haus raus, komme aber abends irgendwann wieder zurück. Und da, das sind ja dann quasi die nächsten zwei wichtigen Punkte, die wir dann sehen können, neben der Gleichzeitigkeit von stabil und nicht stabil, zwischen sein und nicht sein.
Der spannende Punkt ist ja, das werden wir dann immer gefragt, und die Frage, Felix, kriegst du auch immer oft, dass dann immer die Frage ist, okay, wann ist denn dieser Punkt, da, wo es sozusagen sich umdreht? Also wann ist denn dieser Punkt erreicht, dass jetzt sozusagen, wann hat sich so viel Trennung aufgebaut, dass jetzt wieder Nicht-Trennungsbedürfnis entsteht oder Notwendigkeit, und wann ist es andersrum? Und da haben wir immer geantwortet, dieser Punkt, wo das sich sozusagen, was zu voll wird, sich wieder leert oder was leer ist, wieder füllt. Dieser Punkt hängt halt von der konzeptionellen Beziehung des beschriebenen Systems zur Umwelt ab.
Und erlernte Lebensweise.
Genau. Wobei die erlernte Lebensweise bedient ja diese Konstitution und kultiviert die. Ne, da haben wir diese Dreistufigkeit wieder. Also wir haben also eine konzeptionelle Beziehung, die sehr stabil ist. Dann gehen wir, müssen, mit der müssen wir umgehen und die kultivieren und weiterentwickeln, anpassen. Das ist dann diese gelernte Lebensweise. Was im Grunde ja dann auch diese, das meinst du, ne, dass es dann wieder die Konstitution bedient und weiterentwickelt und anpasst und fördert und im Grunde auch kultiviert.
Besten Fall, ja.
Und dann habe ich dadurch eine, wie so eine Art Ergebniskonstellation zwischen, sagen wir mal, Vitalität und Stabilität und Einflüssen als Pathogene oder als ja, ne, dass Dinge halt zu heiß sind oder zu kalt sind. Genau. Also fassen wir nochmal zusammen. Unser Punkt hier, damit, weil wir so viele Sachen schon erzählt haben, unser Punkt hier ist heute ja, dass wir erzählen wollen, diese Sichtweise, dass aus dieser unserer Philosophie heraus Körper-Geist nicht zwei Sachen sind, die getrennt sind und dann zusammenarbeiten oder zusammenkommen oder so und auch wieder getrennt werden könnten, sondern dass das dasselbe ist. Es ist wirklich dasselbe Ding. Es sind nur zwei Facetten oder zwei Qualitäten derselben Sache. Und da haben wir grob gesagt, dass das, was wir körperlich nennen, ist so die Manifestation einer Trennungskonstellation. Und was geistig ist, haben wir gesagt, ist die Regung der notwendigen Anpassungsnotwendigkeit, der Ausdruck dessen. Das haben wir so gesagt. Und dadurch könnten wir nämlich sagen, dass also Emotionen sehr etwas sehr Grundsätzliches auch sind. Das ist auch spannend übrigens, ne? Weil man ja in verschiedenen Kulturen, sagen wir mal, bewertet man auch Emotionen anders, ne? Und sagt, die einen sagen, das ist mehr so Schall und Rauch, und die anderen sagen, das sind eigentlich nur so Mikroben oder so, ne? Also gibt es ja alles Mögliche. Aber für uns ist ja Emotionen dann etwas sehr Grundsätzliches, dass wir da dieses Wort nehmen, ist ja einfach nur eine Entscheidung. Aber wir meinen also ganz explizit mit Emotionen, meinen wir wirklich, die ist der Ausdruck der notwendigen Anpassungsregungen unserer Trennungs-Nichttrennungskonstellation zur Umwelt. Das meinen wir ganz konkret damit. Und so gesehen haben wir eigentlich zwei Hauptemotionen. Nämlich das Bedürfnis, du hast es eigentlich schon gesagt, ne? Das Bedürfnis nach in Trennung gehen, ne? Du hast das vorhin gerade gesagt. Und das Bedürfnis in Nichttrennung zu gehen. Ne? Und das sind eigentlich unsere beiden Hauptemotionen.
So ein ganz plattes Beispiel. Ich habe dann vielleicht, ich möchte ein Eis essen oder so, ist jetzt vielleicht warm, ich möchte ein Eis essen und dann das trifft es natürlich nicht in dieser philosophischen Tiefe, aber wenn ich ein Eis essen möchte, dann habe ich dann vielleicht das Bedürfnis, ich habe Bock auf ein Eis. Ich möchte quasi eins sein mit dem Eis. Und das andere ist aber, ah nee, zu viel Eis ist nicht gut, weil ich habe heute schon fünf gegessen oder so. Das ist vielleicht nicht gut. Das heißt, da habe ich eine Art von Bedürfnis, nenne ich es mal kurz, von Abgrenzung. Das ist jetzt nicht gut. Also ein Bedürfnis hinzu und einmal ein weg von.
Und jetzt kommst du eigentlich zu total einem guten Thema, wenn ich da mal deinen Pass da mal gleich nehmen darf. Du hast nämlich etwas eine große Kiste aufgemacht, nämlich wir machen ja nicht nur, dass wir Geist und Körper trennen gerne in unserer Kultur, sondern wir trennen dann auch noch mal Emotionen und Denken. Also Emotionen und Rationalität so, ne? Und dann, dass wir so sagen wie, naja, vom Gefühl würde ich eigentlich so handeln, aber vom Denken her mache ich dann das, oder Kopf und Bauch oder sowas machen wir ganz viel, ne? Und dieses Eisbeispiel ist eigentlich ziemlich cool, weil was wir da draus machen können, ist nämlich, dass viele Leute würden ja sagen, so, dass, also wenn du jetzt auf dieses Beispiel durchgemacht hast, warst du jetzt auf der Wirklichkeitsebene so einfach fühlen, ne? Also fühlen, ich fühle Trennung, fühle Verbindung mit dem Eis, so, ne? Aber viele würden ja auch sagen, oh, vom Gefühl würde ich jetzt gerne noch ein Eis essen, aber vom Kopf her entscheide ich mich dagegen. Und da könnte man denken, aha, da gibt es also noch so eine Art Kopf, also so eine Art Ratio, der dann noch agiert und die Emotionen kontrolliert und die sortiert und so. Aber da sagen wir eigentlich auch wieder, das ist kein extra Ding, sondern das ist auch wieder dasselbe Ding, immer noch. Und wir sagen ja immer, das, was wir als Denken bezeichnen, oder was wir als Intellekt nehmen, oder das Rationale oder was auch immer, dass das einfach nichts anderes ist als die Wechselwirkung der verschiedenen Emotionen. Um bei deinem Eisbeispiel zu bleiben, ich erweitere das jetzt mal, ich nehme es jetzt mal weg von deinem, du hast es ja für was anderes erklärt eigentlich, aber ich mache es jetzt mal davon weg ein bisschen. Und wenn ich also sage, ich möchte jetzt ein Eis vom Gefühl so, dann sage ich aber, ich entscheide mich aber dagegen so und habe mein Denken benutzt. Eigentlich lasse ich nur andere Gefühle auch zu. Nämlich, du hast gesagt, Eis ist so ein Gefühl von Wollen, ich gehe in Verbindung vielleicht. Ja, Freude irgendwie, also ein Gefühl der Nichttrennung. Und ich habe aber auch Angst, nämlich Angst vor zum Beispiel vor Erkrankung, von mir ist das Karies oder irgendwas. Das ist ein Trenngefühl wieder. Das heißt, und das kommt aus verschiedenen Ebenen unseres Seins. Beeinflussen sich diese verschiedenen gleichzeitigen emotionalen Regungen. Und diese Wechselwirkung, das ist dann das Denken.
Ja, das ist spannend, dass es da dann demzufolge auch keine Hierarchie gibt. Man kann nicht sagen, erst habe ich diese Bedürfnisse nach Trennung und Nichttrennung und daraus kommt dann quasi auf einer anderen Ebene das Denken, sondern es ist ja alles gleichzeitig da. Und dieses bewusste Erleben davon, wie die miteinander, ja, wechselwirken, diese Bedürfnisse dann quasi nach Abgrenzung oder Nichtabgrenzung, dieses bewusste Erleben, nehmen wir dann eben als Denken. Und dann haben wir es ja noch quasi erlernt, ne? Wie, in welche Richtung geht das, wie, mit welchen Worten belege ich das? Und dann haben wir quasi Angebot eigentlich von außen, dass wir das überhaupt so aufteilen können. Wenn ich, bekomme ich auch viele Modelle irgendwie, keine Ahnung, im Internet aufgezeigt oder in Büchern, wo dann gesagt wird, erst kommt das Denken und daraus ergeben sich dann Emotionen. Und indem ich dann quasi so Vorschläge habe, die ich irgendwo lese oder die ich irgendwie mitbekomme, dadurch forme ich ja quasi so eine Art Idee, okay, Emotionen und denke, das sind zwei verschiedene Dinge vielleicht.
Ich höre immer das Argument an der Stelle, dass man sagt, nee, es ist also, das gibt schon Denken extra, weil du kannst jetzt nicht alles zu Emotionen machen, weil guck mal, es gibt doch so ganz klare Sachen, die einfach nur Denksachen sind, wie zum Beispiel 1 plus 1 sind doch 2, da habe ich doch keine Emotionen zu oder so, ne? Das ist doch keine Gefühlsentscheidung. Und da argumentieren wir dann ja immer, Felix, ne, dass wir immer sagen, natürlich ist 1 plus 1 ist 2 eine Gefühlsentscheidung, das ist eine reine Gefühlsentscheidung, weil es gibt ja, also 1 plus 1 ist ja eigentlich, bedeutet ja eine nicht näher spezifische, also eine nicht näher definierte Menge, ja, und die andere Eins ist auch eine nicht näher definierte Menge. Und so Mathematiker, die machen nachher so Sachen, die definieren dann diese Menge genauer und dadurch kommen dann auch ungenaue Sachen raus, aber so im Alltag hat sich bewährt, dass ich sage, ein Apfel und noch ein Apfel sind zwei Äpfel. Aber in Wirklichkeit gibt es ja keine zwei gleich großen Äpfel. Das heißt, es sind natürlich, diese Zahl 2 ist eigentlich eine Schätzung nur. Also, und beziehungsweise bezieht sich das auf, einfach nur auf die Verallgemeinerung des Apfels als wiederholbares Objekt, was es ja gar nicht gibt. Und dann sagt man, okay, das sind zwei von diesen nicht näher definierten Objekten sozusagen. Also, und damit geben wir uns dann zufrieden. Und dieses sich damit zufrieden geben, dass praktisch 1 plus 1 allgemein verallgemeinert prinzipiell 2 ist, das ist wieder eine Gefühlsentscheidung. Und es gibt da Situationen, wenn Leute, die US krass Mathematik machen, die können sich dann damit nicht mehr zufrieden geben. Ich muss da immer Leute erwähnen, so oder auch nicht, aber ich kenne jemand, ich hoffe, der fühlt sich jetzt angesprochen, der hat eine Formel entwickelt, wie man diese Zahl 1 genau ausberechnen kann, wie groß die ist, für bestimmte andere Bedingungen wieder. Also der ist dann nicht mehr zufrieden damit, dass 1 plus 1 2 ist und der muss dann für Bedingungen das dann wieder genauer bestimmen, bis er dann dafür wieder damit zufrieden ist. Und dann kommt eben raus, 1 plus 1 ist vielleicht dann 1,9999 oder 2,0 irgendwas. Mit anderen Worten, es gibt keine also reinen absoluten Dinge, habe ich schon am Anfang gesagt, sondern am Ende sind das alles Gefühlsentscheidungen. Ich muss nur mich zufrieden geben damit und ich spreche mich gesellschaftlich ab. Ne, Felix, also wir sprechen uns miteinander ab, auch irgendwie, und sagen dann, wenn wir das und das so und so sagen, sind wir zufrieden.
Wir könnten auch einfach aus Spaß, wenn wir so ein bisschen philosophisch abdrehen, können wir fragen, was bedeutet eigentlich eins?
Genau.
Was ist denn, also wenn wir sagen, okay, ein Apfel plus noch ein Apfel, oder wenn ich sage jetzt ein Stein plus noch ein Stein, dann müsste man erstmal genau überlegen, sprechen wir überhaupt eigentlich von der gleichen Sache gerade? Und deswegen ist dieses Ergebnis, dass wir dann irgendwie zwei sagen, ein Ausdruck der Emotion von sozialer Passigkeit und Kommunikationsbedürfnis. So, weil wir könnten ja auch einfach philosophisch abdrehen und sagen, dieser Stein ist alles. Und alles plus eins ist alles. Also könnte man ja
Genau.
eine ganz andere, wir könnten ja eine ganz andere Mathematik irgendwie entwickeln, aber dass wir uns quasi, wir brauchen ja als Gruppe irgendwie eine Art von Regelwerk, damit wir gut miteinander funktionieren. Und
Und
damit es
zufrieden sind.
und zufrieden sind, genau. Und das meine ich. Da entsteht ja dann dieses Bedürfnis heraus. Deswegen kann man das irgendwie auf so eine, das ist dann vielleicht nicht mein ursprüngliches eigenes emotionales Gefühl bei dieser Matheaufgabe, aber es passt einfach zu der Gruppe und zu dem Kontext, in dem ich mich befinde.
Genau, ne? Der Punkt ist halt, dass man sich dahin hangeln kann gedanklich, dass es halt nicht eben dass das Denken einfach nicht wie nur eine andere vom Emotionen getrennte Instanz ist, die dann nochmal so losgeht und irgendwie was ganz rational abklärt, sondern dass am Ende das tatsächlich dieselben Emotionen sind. Und wir sagen halt nochmal, wir sagen, es sind halt die komplexeren Wechselwirkungen dieser Emotionen. Und deswegen ist es ja auch so, dass man oft das Gefühl hat, dass so eine emotionale Entscheidung oft schneller ist und eine Denkentscheidung oft langsamer ist, weil ja bei dieser emotionalen Entscheidung könnte man sagen, lasse ich eigentlich oder handle ich nach einer sehr starken Korrektur- oder Transformationsregung, will ich mal so sagen. Und wenn ich eine Denkentscheidung mache, lasse ich mir Zeit und lasse die anderen emotionalen Regungen, die auch da sind, lasse ich Zeit, dass die sozusagen miteinander interagieren können und komme dann zu einer Konsensbewegung. Dann würde ich sagen, habe ich darüber nachgedacht. Aber das ist eigentlich ein Zulassen dieser Beziehung, mehr oder weniger. Ja, und dann gibt es natürlich unterschiedliche Menschen und manche Menschen, ne, die gehen vielleicht mehr so damit um und andere so, aber am Ende sind es alles Emotionalitäten hinsichtlich der Definition, die wir jetzt darüber gemacht haben.
Ja, wenn ich jetzt sage, okay, schlaf mal eine Nacht drüber, dann mache ich genau das, was du gerade gesagt hast. Ich lasse andere Emotionen genauso Anteil an meiner Entscheidung irgendwie haben, sodass ich am Ende mich für irgendwas entscheide zu tun. Würde ich mir jetzt einen neuen Rucksack kaufen, dann habe ich vielleicht das starke Bedürfnis, ich möchte mich mit einer bestimmten Facette des Lebens verbinden. Ich nenne es mal Abenteuer. So, und dann schlafe ich drüber, aber dann kommen noch andere Anpassungsnotwendigkeiten oder Bedürfnisse irgendwie dann in mir hoch, die dann eben noch ganz andere Seiten irgendwie beleuchten. Und am Ende könnte ich dann sagen, ah, ich hole mir vielleicht einen Gebrauchten oder ich hole mir den Alten aus dem Keller wieder hoch oder so.
Und das geht ja auch noch, du hast das vorhin eigentlich auch schon gesagt, das geht ja dann noch über uns hinaus. Du hast das mit der Gruppe angesprochen, ne? Dass wir, indem wir unser Sein, haben wir gesagt, ja nicht absolutes, sind wir auch nicht nur Individuum, sondern wir sind ja, da können wir dasselbe Beispiel uns machen mit der Körper- und Geistnummer. Wir sind halt auch nicht einfach nur Individuen, die dann in einer Gruppe auf der Basis der Trennung voneinander dann zusammenarbeiten. Das machen wir auch. Aber wir sind auch gleichzeitig nicht getrennt voneinander. Also wir sind auch alle wieder eins auf einer Achse. Ne? Also es gibt auch westlich ganz viele Begriffe für sowas von gemeinsames Unterbewusstsein und wie man es alles nennen will. Aber der Punkt ist, wir sind halt nicht nur zusammenarbeitende Individuen auf der Basis von Getrenntheit, sondern wir sind auch Wesen, die alle auch nicht getrennt existieren. Und diese Achse, die da ist, das macht ja wieder Transformation möglich. Also geht praktisch auch diese emotionale Kiste über uns hinaus. Und wie du schon gesagt hast, ne, dadurch kommen wir dann auch wieder, regulieren wir auch ständig dieses Verhältnis von der Gruppe und zur Gruppe. Ne, so
Ja,
unter
und
dieser Zusammenarbeitsdenke, ne?
einige sind ja manchmal auch nicht ganz zufrieden mit ihren Gedanken oder mit ihren Emotionen oder mit ihrem so. Und da, wenn ich mir jetzt überlege, dass die Konstellation unseres relativen Seins ja quasi sowohl, also weil wir nicht absolut getrennt sind, aber auch Teil der Gruppe ist, dann haben wir ja quasi den Zugang zu meiner erlebten Konstellation ist also sowohl Verantwortung von mir als auch Verantwortung von der Gruppe. Und wenn ich dann manchmal nicht das passende Angebot im Außen erkenne, wo ich mich auch mit identifizieren kann, womit ich mich gut verbinden kann, dann entsteht vielleicht auch Unzufriedenheit oder Unsicherheit dabei. Aber ich finde auch, das ist irgendwie super spannend für mich auch damit zu arbeiten, dass es geht nicht darum, dass zwei, um deine Worte jetzt nochmal zu nehmen, die finde ich mich richtig gut, auf Basis der darüber liegenden Trennung zwei Dinge sind, die jetzt vielleicht eine Zeit lang gut zusammenarbeiten können oder auch nicht, oder man das auch eben auch austauschen kann. Sondern dass diese Art von erlebter Konstellation eben in der Ausdrucksform sowohl an mir als auch an meinem Umfeld liegt, logischerweise.
Ja, genau. Ja, das ist super spannend. Mir hat mal ein Mathelehrer ein Ding erklärt, wo wir jetzt bei Mathe auch sagen, zu der Thematik auch nochmal. Der wollte im Grunde uns die Relativität der Zahlen, also die Relativität dieser scheinbaren Objektivität wollte er uns erklären. Und hat er gesagt, wenn man, was ich jetzt 4 Meter von der Wand wegsteht und einen Ball gegen die Wand schmeißt, dann hat er gesagt, würde er mit der normalen Mathematik, also wo man davon ausgeht, dass das objektiv ist, ohne Beziehung zum Betrachter, dann würde der Ball eigentlich gar nicht ankommen. Ne? Weil er sagte, man schmeißt den Ball los und dann sind 4 Meter Flugreise so. Und dann fliegt er so 2 Meter, was die Hälfte der Strecke ist, und bleibt die Hälfte der Reststrecke übrig, also 2 Meter. Dann fliegt er wieder davon die Hälfte der Strecke, 1 Meter, bleibt die Hälfte übrig, wieder 1 Meter. Dann fliegt er wieder die Hälfte, 50 Zentimeter, bleibt wieder die Hälfte übrig, 50 Zentimeter, davon wieder die Hälfte und wieder die Hälfte. Also rechnerisch bleibt ja immer eine Hälfte übrig, also kommt ja nie null bei raus. Also der kommt rechnerisch eigentlich nie an. Und dann hat er Folgendes gesagt, dass der aber in der Praxis ankommt, liegt daran, dass der Ball in dieser 4-Meter-Position von der Wand weg auch nie von der Wand ganz getrennt ist. Also der ist eigentlich auch gleichzeitig schon da. Dieser Faktor macht, dass er dann ankommen kann. Weil wenn er, ne, und dann haben wir alle geschwitzt und gequalmt darüber. Aber das war ziemlich cool. Und da, das ist auch, das ist, ne, das sind ja so ganz kleine Anfänge, wo man über sowas nachdenken kann, was man später in der Physik dann weitergeführt hat und was dann ein bisschen die Quantenmechanik geführt hat irgendwie. Aber da gibt es auch ganz tolle Bücher drüber und ganz tolle Aufsätze und Geschichten auch. Und also das kann man sich mit rein beschäftigen. Es macht doch eigentlich ziemlich viel Spaß, finde ich. Aber das ist eben so ein Beispiel. Und deswegen ist die Beziehung, die wir als Bewusstsein eingehen mit dem und dessen, was wir beschreiben, ist halt nicht davon lösbar. Und dadurch sind solche scheinbar objektiven Sachen am Ende dann doch wieder subjektiv und hängen halt von bestimmten Stabilitäten ab, was du vorhin gesagt hast mit diesen Verabredungen in der Gesellschaft, ne? Und diese, das sind ja so Art Stabilitäten eigentlich. Und die haben wir dann eben auch emotional. Und dadurch erscheinen Dinge dann eben objektiv, was auch total sinnvoll ist. Sonst würden wir auch wieder gar nicht klarkommen. Das ist ja auch eine Umgangsweise irgendwie. Also, genau. Also haben wir jetzt diese drei Sachen, oder? Wir haben jetzt Körper, Geist, Emotionen und haben dann...
Denken noch als viertes, ne?
Denken noch, genau, als viertes, genau. Diese drei Sachen. Ich weiß nicht, ja. Keine, ja, genau. Okay. Vielleicht sollten wir noch sagen...
Ich habe gerade überlegt, was so jetzt die, wenn wir das jetzt mal so wirken lassen, was haben wir denn davon, wenn wir uns jetzt genau damit befassen? Vielleicht können wir so ein paar Benefits für uns selbst, aber vielleicht auch für die Leute, die bis hierhin durchgehalten haben und sich überlegen, okay, was fange ich denn jetzt mit dieser Art von Erkenntnis mal ganz praktisch an? Ohne in ein Kloster zu gehen und darüber jetzt 5 Jahre lang zu meditieren.
Okay. Und wir haben, wenn wir das, wir haben ja vorhin schon gesagt, wir haben also zwei Emotionen, also Gefühl, wir wollen uns trennen, Gefühl von, wir wollen uns nicht trennen, ne? Das haben wir. Und das würde man landläufig als Freude und Angst bezeichnen, ne? Also Angst, sagen wir, ist also die Grundemotion der Wahrnehmung, der Trennung vom Nicht-Ich. Und dass wir Angst haben, ist ein Gefühl, dass wir diese Trennungslinie wahrnehmen können. Also so gesehen ist das also keine negative Emotion, sondern eine ganz sinnvolle, wichtige Grundemotion, dass wir zwischen Ich und Nicht-Ich unterscheiden können. Ne? Sonst würden wir halt nicht über die Straße gehen können, ohne auf den Bus aufzupassen, weil wir nicht unterscheiden können zwischen Bus und mir oder so. Also Angst ist eine wichtige Grundemotion und Freude ist die Emotion der Nichttrennung, die eben auch ganz wichtig ist, damit wir eben gleichzeitig unsere Nichttrennung wahrnehmen können und damit in Transformation sein können. Und diese beiden Grundemotionen, Angst und Freude, wandeln sich ja und ergeben damit Trauer und Unzufriedenheit. Unzufriedenheit wäre das Gefühl, dass ich meine Position verändern muss, also meine Beziehung verändern muss, hinsichtlich meiner mehr Öffnung. Und Trauer wäre meine Positionsveränderung hinsichtlich mehr sich mich trennen von, mich wieder schließen irgendwie. Und die dritte Ebene, die sich dadurch ergibt, ist Sorge. Und das ist, wenn unsere jeweilige Konstellation emotional, die wir haben, dann Beziehungen hat zu ganz vielen anderen Konstellationen im Außen. Und mit der Sorgenemotion sind wir fähig, diese Beziehung abzuwägen, damit wir handlungsfähig bleiben können. Damit ich zum Beispiel weiß, wenn mir die Katze aus dem Fenster fällt und der Kaktus zugleich, fange ich die Katze oder den Kaktus. Also das gibt mir Beziehungsprioritäten. Und das sind also die Grundemotionen, diese fünf.
Und das Spannende daran ist ja, dass wenn wir die jetzt nochmal nacheinander uns anhören, das heißt, wir haben Angst, wir haben Unzufriedenheit, wir haben Freude, wir haben Trauer und dann eben noch Sorge oder in der Kausal von unten angefangen, Angst, Unzufriedenheit, Freude, Sorge und Trauer. Wenn wir die haben, dann klingt eigentlich nur eine richtig cool, so für den Alltag, haben wir so gelernt. Also Freude ist richtig toll, wir brauchen ganz viel ja, Positivität und ja, Happiness irgendwie so, ne? Dann könnte man sagen, alle anderen sind dann ja so ein bisschen doof. Aber das Doofe daran ist dann eben, was du vorhin auch gesagt hast, ist, wenn wir darin stagnieren, wenn wir da drin bleiben. Also du hast gerade gesagt, Angst und Freude sind unsere beiden Grundemotionen und die sind extrem wichtig für unser relatives Sein, für unser Leben einfach. Wenn wir nicht unterscheiden zwischen, okay, gehe ich über die Straße oder nicht und fährt ein Bus oder nicht, mir wäre das egal, dann ist es relativ schnell vielleicht auch aus unserer jetzigen Ich-Sicht vorbei. Das heißt, wir brauchen alle Emotionen, um im Fluss zu bleiben. Das ist ja auch so ein Wording bei uns. Und das heißt, wenn ich durch alle Emotionen durchfließen kann, dann geht's mir gut. Wenn ich durch eine nicht durchfließen kann, wenn ich dort vorhängen bleibe oder dann nicht wieder rauskomme, dann geht's mir eher nicht gut.
Also wir können sagen, wir haben immer alle Emotionen, diese fünf, immer gleichzeitig. Nur in unterschiedlichen Beziehungen und unterschiedlichen Dynamiken und Wandlungsphasen. Und wenn die, wie du hast gesagt, wenn das immer so schön durchfließt, also wenn es sich gut wandelt in richtiger, realer Beziehung, vom Timing, Beziehungsrichtigkeit und Maßrichtigkeit, geht es uns gut. Aber wenn es aber stagniert, geht es uns schlecht, egal von was. Ne? Das kann man so zusammenfassen. Und du hast noch gerade vorhin gesagt, was für ein Benefit können wir jetzt daraus ziehen? Dann kann man zum einen, zum Verständnis, muss man vielleicht noch erwähnen, dass alle anderen Emotionen, die wir noch so kennen, so sagen wir jetzt Schuld oder Hass oder irgend sowas, das sind alles Weiterentwicklung oder Stagnationsentwicklung von diesen oder Kombination dieser Grundemotionen. Aber diese Benefits, fällt dir eins ein? Also ich glaube, einer der coolsten Benefits ist eigentlich, finde ich, dass man besser verstehen kann, dass man, wenn man ein emotionales Problem hat, dass man wirklich auch ganz kompetent und bewusst daran eben auch körperlich arbeiten kann. Und das hat dann nicht nur so eine unterstützende seitliche Kausalfunktion, sondern ich arbeite damit direkt auch an der Emotion, weil es ja dasselbe ist. Also ich kann emotionale Probleme immer auch körperlich bearbeiten.
So witzig ist, ich habe das schon so oft gehört, dass Emotions Energy in Motion ist. Das heißt, es ist irgendeine Art von Bewegung oder so. Und das fand ich immer irgendwie ganz witzig, dann mir so weiter vorzustellen, okay, wenn ich jetzt also stagniere in einer Emotion und dann nicht rauskomme, ja, dass mir dann quasi Bewegung in irgendeiner Form dann auf einer anderen Ebene vielleicht hilft, um wieder in Fluss zu kommen. Das heißt, diese Stagnation, Blockade aufzulösen. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich kann mich beim, also persönliche Erfahrung ist, ich gehe zum Training und danach geht es mir eigentlich so gut wie immer besser. Vielleicht war ich vorher relativ einseitig unterwegs im Alltag oder keine Ahnung, mich hat irgendwas belastet. Dann gehe ich zum Training und werde auf mehreren Ebenen einfach bewegt und ich bewege mich. Dann fühle ich mich danach emotional ausgeglichener und wieder irgendwie erfrischter vielleicht.
Das Verrückte dabei ist ja, man könnte ja dann sagen, naja, du hast dich zwar jetzt bewegt, aber das Problem ist noch genauso wie vorher. Aber ist es tatsächlich nicht ganz, weil wir ja sagen, wir sind ja nicht absolut getrennt von der Umwelt, damit auch nicht von den Problemen, jetzt mal so gesagt. Und indem ich mich also bewege, das heißt ja im Grunde, ich verändere mich. Und weil ich ja nicht absolut getrennt bin vom anderen, verändert sich eigentlich alles ein bisschen. Deswegen gibt es ja auch diesen weisen Spruch, dass wenn man mit irgendwas nicht zufrieden ist, dann kann man sich auch selber bewegen und dann verändert sich auch die Welt ein bisschen. Und dass man nicht immer nur die Welt ändern will, sondern man kann auch einfach sich ändern und dann ändert sich auch die Welt ein bisschen. Daher kommen diese komischen Sprüche. Aber das Beispiel, was du gesagt hast mit dem Üben, ist, finde ich, total genial. Und ich habe ja auch mehrere Schüler, an die ich immer denken muss. Dann gibt es einen, der schon seit Jahren trainiert bei uns und der immer sagt, er hat immer wieder keine Lust zum Training zu gehen, gerade wenn er gestresst ist und genervt und weiß ich, müde dazu oder so. Aber weil er im Grunde jetzt schon etabliert hat, dieses Gefühl, dass er weiß, wenn er dann hingeht, dass es dann doch besser wird, dass er es dann macht. Also das zeigt schon wieder diese Ebenen nebenbei. Aber das ist eine sehr starke Erfahrung, die der da gemacht hat. Und das ist natürlich immer schwer zu vermitteln, wenn man das noch nicht selber erlebt hat, aber dafür lohnt sich das ja so in kleinen Schritten zu machen halt eben, ne? Das ist eben sehr spannend.
Deswegen ist auch Kung Fu ein Stück weit auch harte Arbeit. Um diese Erkenntnisse, die ich mache, die ich in mich also quasi irgendwie sacken lasse, auf so eine tiefe Ebene. So dass ich am Ende diesen, ja, ich gehe zum Training, auch wenn ich gerade keinen Bock habe und dann am Ende geht es mir wieder besser, dass ich da auch bereit bin, diese Hürde zu nehmen.
Ja. Es gibt auch eine schöne Tradition, die soll es in Australien geben, also bei diesen Naturvölkern, die Aborigines, das gibt diesen Begriff, das heißt also ins Englische übersetzt, nennt das Walkabout. Und das zeigt so ein bisschen diese Gleichzeitigkeitsgeschichte wieder. Und da gibt es diese Tradition, dass wenn man also eine emotionale Problematik hat, wo man nicht keinen Ausweg weiß, wo man nicht weiß, wie man das auflösen soll, dann macht man genau das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem sich selber verändern. Und die machen diesen Walkabout, das heißt, die gehen dann los, also in die Prärie da, und gehen einfach so lange, gehen die und bewegen sich faktisch, bis sich das Selbst so doll bewegt hat, dass die Beziehung zum Problem sich so deutlich verändert hat, dass man wieder einen Ansatz hat. Und das ist eine gute Sache. Und das kennen wir eigentlich auch, ne? Das machen wir sogar instinktiv. Dann sagen Leute immer so, wir sagen sowas, da muss ich jetzt mal ich gehe mal hier ums Haus einmal. Also dieses typische, der muss ich mal raus und dann geht man und dann fühlt man sich anders. Also und das haben wir alle schon erlebt, kennen das alle, aber man kann das halt durch diesen, wenn wir das jetzt so philosophisch aufgebröselt haben, kann man das vielleicht, und das ist vielleicht jetzt unsere Empfehlung auch, man kann das bewusster einsetzen. Also nicht nur so instinktiv machen, sondern tatsächlich bewusster einsetzen mit einer, also wirklich methodischer Herangehensweise. Man sagt, das mache ich jetzt wirklich. Und nicht nur das zufällig machen und hinterher sagen, oh, das hat mir irgendwie auch geholfen. Also es wirklich einsetzen. Ne? Und
Es funktioniert in
das
beide
ist,
Richtungen. Entschuldigung.
ja, nee, sag mal.
Dass, wenn ich eine emotionale Stagnation irgendwie erlebe und dann aber auf einer anderen Ebene mich eben dann, ich sag mal, körperlich bewege, eigentlich haben wir gerade tausendmal gesagt, dass ich dadurch wieder für Fluss sorge und es passiert, es gibt einen neuen Ansatz, aber genauso andersrum. Wenn ich eben auch körperliche Auffälligkeiten habe und an denen arbeiten möchte, dass ich das eben nicht nur körperlich bearbeiten kann. Also ich habe eben welche, die vielleicht Knieprobleme haben, die irgendwie nicht in die Hocke gehen können, weil sie zu fest sind oder irgendwie sowas, Rückenprobleme. Und das heißt, da jetzt nur mit Übungen gegen zu kontern, hilft logischerweise auch ein Stück weit. Aber man darf nie vergessen, dass dann eben die emotionale oder mit anderen Worten die geistige Komponente genauso darauf wirkt. Das heißt, wenn man jetzt einfach sagt, okay, wir reden nicht, wir machen nur die Übungen, es muss auch ein aktiver oder ein überhaupt erstmal ein Perspektivwechsel auf sich und sein Problem oder seinen Wunsch der Veränderung eben geworfen werden.
Das ist total wichtig. Jetzt stell dir mal vor, du hast Rückenschmerzen und die Rückenschmerzen sind auch dadurch, weil wir sind ja, ich habe mal dieses Beispiel, das machen wir ganz oft mit der Wasserpflanze, ne? Also die Wasserpflanze steht da und das Wasser ablasse, fällt so um. Das heißt, wir als Menschen existieren halt nicht alleine durch uns selbst, sondern wir werden auch mitgetragen von der Umwelt. Und dieses Mitgetragen werden geht halt nicht nur durch unsere klimatische und unsere anderen Seinsaspekte, sondern auch emotional. Das heißt, durch die Gesellschaft, durch die emotionale Umgebung. Das heißt also, wenn ich jetzt dann irgendwie traurig bin oder allein bin, ist faktisch und ganz real, physikalisch könnte man glatt messen, ist meine Traglast, was meine Wirbelkörper tragen müssen, höher. Und ich muss mehr sozusagen mich selber hochhalten. Und dann könnte, genau was du sagst, jetzt könnte ich vielleicht dann emotional was Schönes erleben oder eine Geselligkeit erleben, wo ich vielleicht dann mit Menschen treffe und vielleicht ein gemeinsames, schönes Erlebnis habe und dadurch meine Nichttrennung zur Umwelt erhöhe, ja, also meine Beziehung zur Umwelt verbessere. Und damit werde ich wieder mehr mitgetragen und das lindert die faktische Last auf meinen Wirbelgelenken und ich habe weniger Schmerz. Also es ist eine ganz reale Sache.
Also es funktioniert in beide Richtungen. Und dann können wir das nämlich nicht nur auf Bewegung, sondern auf jede Form der Interaktion mit unserer Umgebung. Angefangen beim Essen, beim Schlafen, beim alles können wir dann ja da mit reinbeziehen. Soziale Interaktion haben wir jetzt ja gerade auch schon mit angedeutet.
Und deswegen ist halt in der chinesischen Medizin, ne, um das nochmal abzurunden, wenn man so eine Anamnese macht, deswegen guckt man eben auch dahin. Ne? Deswegen würde man jetzt nicht nur, wenn einer hat einen Schmerz oder so, immer nur gucken, was ist der Schmerz in der Person und wie kann ich den in der Person regeln, sondern man guckt, was sind die Bedingungen, dass es zu dieser Stagnation kommt. Und die Bedingungen sind am Ende, sagen wir immer, die Krankheit ist eigentlich immer zwischen Mensch und Umwelt. Da hängt die irgendwie am Ende die Wurzel. Und deswegen gucke ich, welche Bedingungen ich regulieren muss, damit sich das System wieder in Transformation bringt. Also das ist also ein ganz großer Benefit von unserem Gedankengang hier heute irgendwie, hoffe ich, ne, dass mit diesem, du hast es gerade gesagt, diese beiden Richtungen, ne, dieser
Also Körper,
Gleichzeitigkeit.
Geist, Gleichzeitigkeit. Das heißt, eigentlich kann ich auf beiden Seiten, ich kann mir was aussuchen eigentlich. Und um ein Problem anzugehen, kann ich von allen Seiten anfangen. Es kommt auf jeden Fall auch beim Problem an. Das war das eine. Da haben wir gerade noch gesagt, dass alle Emotionen notwendig sind. Das heißt, wenn wir auch eine intuitive Ablehnung von bestimmten Emotionen haben, macht das eigentlich, wenn man Bock hat, auch Sinn, sich zu gucken, okay, was stagniert denn da? Also ist es die Emotion selbst? Ist es der Bereich davor, der Bereich danach? Das heißt, wenn ich einen guten Zugang zu all meinen Emotionen, was wir auch mit Annahme und so weiter gerne betiteln, haben, dann komme ich auch wieder besser in Fluss und habe ein besseres Verständnis über die Vorgänge.
Und da gibt es ja, ne, das wollen wir jetzt nicht so weit machen, aber da gibt es eben auch ganz viele Gesetzmäßigkeiten, welche Emotionen welche wie umwandeln und wie stabilisieren oder wie relativieren. Ne? Das ist also, da gibt es also ganz schön tolle Varianten. Ja, und dann das Letzte vielleicht noch, was wir eigentlich auch schon ein bisschen gesagt haben, als der dritte Punkt vielleicht diese Sache mit dem, dass wir dadurch besser unser Denken und Fühlen miteinander in Einklang bringen können. Das wäre vielleicht auch noch ein schöner Benefit, den ich hier erwähnen würde.
Unbedingt.
Ja, reicht, oder?
Ich würde auch, also ich, ja, also auch ohne Mist, weil wenn mehr Leute wüssten, dass diese vier Punkte, die wir gerade haben, dichter beieinander sind, als sie bisher vielleicht dachten. Das ist ja, wäre ja
Ja.
schon mal ein Schritt.
Ja.
Dann wäre vielleicht auch die Herangehensweise an ein Problem viel holistischer, ganzheitlicher, vielleicht aber auch ein bisschen gröber und gar nicht so kompliziert, wie sie denken.
Ja.
Einfach indem sie in der Grundannahme Körper, Geist, Emotionen und Denken, darüber sprechen wir heute, dass das sich ergebende und ja, Punkte sind, die nicht ein extra Konzept benötigen.
Und weil wir ja im Grunde, ne, wir wollen ja nicht sagen, wir verkünden ja die einzigen Wahrheiten, sondern das sind ja einfach unsere Gedanken und unsere Erfahrungen und unsere Perspektiven. Aber wir wollen ja inspirieren, ne, sagen wir immer wieder. Unser Podcast sind, wir wollen ja Inspirationen bieten irgendwie. Und wie du schon sagst, wenn man das könnte halt die Inspiration sein, dass man vielleicht über diese Gleichzeitigkeit mal nachdenkt, sich darauf einlässt und dadurch vielleicht Hürden und Grenzen, die vielleicht zu starr sind, vielleicht ein bisschen durchlässiger macht. Vielleicht kann man das so mal sagen.
Ja,
Erstmal, das wäre vielleicht ein Schritt.
das gefällt mir
Ja,
gut.
schön. Naja, Felix, was machst du demnächst so? Jetzt haben wir August. Was ist?
August. Ja, das nächste Event bei uns, was jetzt außerhalb von normalem Training, Einzelsachen angeht, ist das Wochenende vom 26. bis 28. September. Da sind wir in der Feldberger Seenlandschaft unterwegs mit unserer Kampfkunstwanderung.
Naja, genau. Schön.
Das ist bei uns der Plan, ne? Also wer Lust hat, irgendwie unser Konzept besser kennenzulernen, bisschen über Wandern, Minimalismus, bisschen Survival Basics, Training, Qigong, Campleben, Gemeinschaft. Wer das irgendwie so mal ganz also zusammen erleben möchte, der kann ja gerne mal auf die Website gehen, tamawong-rostock.de und sich da ein bisschen was zu angucken.
Aber ja, noch wieder rein in die Shownotes dann unten, ne?
Ja. Und bei dir?
Naja, also ich mache jetzt noch eine Woche frei irgendwie im August und dann ist eigentlich im September startet ja irgendwie alles neu und da kann ich dann wieder einfach empfehlen, wer Lust hat, wie du auch gesagt hast, unsere Thematik besser kennenzulernen von der anderen Seite, kann ich dann wieder unsere Ausbildung empfehlen zu den Grundlagen der klassischen chinesischen Medizin und ich sage ja immer, das ist nicht gemacht, damit man Mediziner wird irgendwie so. Und es kann natürlich auch Leute, die Mediziner sind oder werden wollen, natürlich dann benutzen, weil es ja ein Einstieg ist in die ganze Denkweise. Aber vor allem ist es erstmal ein Zugang zu einem selbst, zum besseren Selbstverständnis, zur Förderung der Eigenkompetenz und zur Eigenermächtigung so ein bisschen in guter relativen Beziehung zu anderen Dingen. Und das ist ein Online-Seminar, das kann man jederzeit einsteigen, was auch hybrid ist. Da gibt es auch Offline-Sachen und viele andere interaktive Ebenen ist auf unserer DAO-Academy-Webseite. Kann ich sehr empfehlen. Und ansonsten haben wir am 11. und 12. Oktober unser großes Tamawong-Seminarwochenende hier bei uns. Findet man auch auf unserer Webseite viel Info drüber. Da werden so verschiedene Themen behandelt, die für interessant sind für Fachleute und für Laien.
Ja, da sind wir beide mit dabei. Wir freuen uns total auf das Thema. Es geht ja Gesundheit im
Ja,
Alter.
genau.
Und die letzten Male waren auch mal sehr schön. Also ja, da freue ich mich auch sehr, wieder mit dabei zu sein und auch was zu
Ja,
lernen, bei euch zuzuhören.
freue ich mich auch schon drauf. Genau. Na dann würde ich sagen, schönen Dank für alle, die zugehört haben, auch wenn es heute vielleicht ein bisschen zäh war mit dem Thema, aber ich hoffe, es ging trotzdem. Und ja, danke und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.